Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers mit einem ganz besonderen Bundesliga-Trainer. Von 91 bis 96 stand er 143 Mal an der Seitenlinie als Bundesliga-Coach von Eintracht Frankfurt und von Bayer Leverkusen. Ganz herzlich willkommen an Dragoslav Steppi Stepanovic. Hallo Steppi.
Hi, hallo.
Oder wie man in Hesse sagt oder in Frankfurt, Gude.
Ei, gute wie?
Ei, gute wie, du alle Babsack. Also, Steppi. Ja. Wer hat dich wann eigentlich zum letzten Mal Herr Stepanovic genannt? Du bist doch eigentlich für alle der Steppi.
Meine Frau, wenn sie böse ist, ja, so sagt, hallo, Herr Stepanovic, muss heute gemacht werden, des und jenes.
Was hast du denn das letzte Mal ausgefressen, als sie Herr Stepanovic zu dir gesagt hat?
No, so sag mal so, ist immer wieder Gartenarbeit, gell, und deshalb magischer Regen. Wenn es regnet, muss nicht in den Garten.
Aha, okay. Warum? Was musst du jäten? Unkraut jäten oder es Bäume pflanzen?
Ja,
also,
es gibt ja sehr viele. Bei Frauen gibt es immer wieder so Zettel, die sind dehnbar. Gell? Eben war so fertig, bis ich irgendwas sage, oh, da gestern also das und jenes nicht gemacht. Und deshalb war so, du heiratest also irgendwann mal, gell?
Ja, ja.
Du willst ja schon merken, gell, wie das ausgeht.
Kommen dann auch die Zettel, oder was? In der Ehe? Hat das erst bei dir in der Ehe angefangen?
Zettel, also, gerade wenn du frei bist, gell, so, ach ja, aber du hast ja Zeit jetzt und du hast ja so, bist du fit? Mach das.
Okay, oder einfach gar keinen Garten anlegen. Ja, dann ist das der wichtige Tipp für die Ehe.
Wohnung wäre besser.
Wohnung wäre besser mit Balkon, aber ja, kein Garten. Super. Ja. Steppi, du warst selbst als Spieler ein Ausnahmekicker, hast als Trainer ganz viele Ausnahmetalente, Ausnahmespieler trainiert. Was würdest du rückblickend sagen? Wer war für dich der beste Spieler, den du je trainiert hast?
Es gibt ja drei, vier. Und deshalb also für eine sich zu entscheiden, also wäre also nicht möglich. Aber zum Beispiel Rudi Völler, gell, den ich nach Leverkusen geholt habe, Ben Schuster, den ich auch nach Leverkusen geholt habe, Uwe Bein, Andy Möller, Jeboa, Okocha. Und dann also, ich muss also, sagen wir so, die 5, 6 Zettel schreiben, also hochwerfen und dann irgendeine schnappen, gell. Aber technisch waren alle begabt, die also fußballerisch waren alle begabt, also und ja, also den, zum Beispiel der Oberbein, ich mag also immer wieder Zehner, gell? Der Zehner ist ja Kopf und Herz, also eine Mannschaft, gell? Und Oberbein war, gell, eine der, ich sag's mal so, der war so 70-80% alle meine Siegen, gell? Und heute, also, die Zehner gibt es nicht mehr. Gell. Früher, wir haben immer gesagt, also, du brauchst nicht mehr nach hinten zu gehen, bleib nur da und wir geben dir den Ball und du weißt schon wohin, dass wir so Tor schießen. Und so haben wir gespielt. Heute ist Zeit, wo man sagt, oh, der verdient genauso wie wir, der muss ja hinten wie vorne spielen und dadurch, also, der Zehner ist schon fast also ausradiert.
Wobei Götze doch eigentlich so ein Zehner wäre, oder?
Soll ich dir was sagen? Der ist auch zu früh nach Bayern München. Und ich sag mal so, wenn du nicht erfahren bist in einer Spitzenmannschaft wie Bayern, da sag mal so, jeder kämpft gegen jeden. Und da ist ja schwer, also irgendwo Platz, also Stammplatz zu bekommen. Ich war mich aber auch bei der, so einer Spitzenmannschaft wie der Roter Stern Belgrad gespielt, gell? Und da gab's keine Freunde, gab's ja keine, mit denen du gesprochen hast, also, sondern nur, siehst du nur deinen Platz und im Training so viel zu machen, dass du wieder nächste Woche in der Mannschaft bist und ist dir scheißegal, ob du da reingegrätscht hast, also, oder es wehgetan hat oder nicht, also, weil die anderen machen genauso wie du.
Jetzt hast du 5, 6 Ausnahmespieler ja genannt, die du trainiert hast. Die haben ja alle irgendwas gemeinsam, das sie natürlich neben dem Talent zu diesen besonderen Spielern gemacht hat. Was würdest du sagen, was sind so die Gemeinsamkeiten, die diese Top 5, 6 Ausnahmespieler haben?
Die waren also technisch begabt, also wie, sagen wir so, in jeder Situation Annahme und 3, 4 Ideen haben also gab es alle, indem ich also den Oberbein ganz hoch hebe, weil der war eine, der Schuster genauso. Wenn ich mit der Schuster, bevor ich gekommen nach Leverkusen bin, dann haben sie immer 4 Jahre beobachtet. Hatte in jedem Spiel zwischen 80 und 130 Ballkontakte, obwohl er langsam war. Aber seine ganz große Kunst war, er konnte mit dem linken Fuß Außenriss spielen sofort, musste nicht also von links so frisch und dann spielen, konnte mit der rechts und links außen, innen und der Vorspann spielen, ohne zu gucken. Und der war ein, den haben sie also den Panzer genannt und ich weiß warum, gell. Wir haben also in Leverkusen in Nürnberg gespielt und rucki zucki war 2-0 für Nürnberg. Und irgendwann mal habe ich also den Franco Foda rausgenommen und ohne Libero gespielt. Und dann Schuster in der letzten 10 Minuten, machte 3 Pässe, wir gewinnen 3-2. Am Montag kommt er zu mir, sagt der Trainer, wenn ich 101 Ball daneben schieße und 120 daneben, ich schieße nochmal und nochmal und nochmal. Und deine Spiele, wenn sie einmal Ball verloren, gucke mich nie mehr, ich kann nicht so keinen von denen Ball spielen. Und das, seitdem habe ich den nie ausgewechselt, habe ich den nie rausgenommen, weil da stimmt das so Panzer, gell? Du kannst ja machen, was du willst, ja, gell? Aber bei dem gibt's ja ein Ziel und wenn der Ball bekommt, der schießt dahin, was gefährlich ist, für Gegner gefährlich und dann also haben wir in Nürnberg so 3-2 gewonnen.
Das ist die Genialität auf dem Platz, auf der einen Seite, die du gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite, was hat dieser Führungsspieler charakterlich unterschieden von den ganz normalen Spielern?
Also sagen wir so, einen ganz festen Charakter, du konntest die also überhaupt nicht, also irgendwo durch schlechte Leistung, durch Kritik oder wenn das Spiel Provokation irgendwo provoziert, dass das Spiel also irgendwo auf die Seite geblieben ist, ja, oder schlecht war und dadurch hast du ein Spiel wenig auf dem Platz mit der ganz also viel, also sagen wir so, Technik war das, was man immer wieder bei denen also ganz oben also groß geschrieben, also Charakter, also sehr gute, sehr starke Charakter. Gell?
Welche Charaktereigenschaften braucht man, wenn man Führungsspieler sein möchte, heutzutage oder auch damals bei den Granaten, die du angesprochen hast?
Also sagen wir so, in jeder Mannschaft musst du dich also durchsetzen, gell? Und in England werden da so Kapitäne gewählt. Also gibt's ja nicht also der Älteste in einer Mannschaft, der also seit was weiß ich, da ist ja Wettkapitän der das organisieren, der Mannschaft in eine ganz schwere Situation helfen kann mit den also Rat, was man machen, wie man macht, also und also ich muss sagen, also solche Spieler sind also ein verlängertes Trainer auf dem Platz und wenn ich dir so eine Anekdote erzähle über den Andy Möller. Wir haben also in Bremen gespielt und er musste immer wieder auf die rechte Seite. Die rechte Seite ist ja neben der Bank. Auf einmal geht er auf die andere Seite und ich rufe den und er sagt, ich höre nichts. Also auf einmal 6 Jahre später treffe ich ja Borowka, sagte mir Borowka, wo wir im Tunnel waren, habe ich ihm die Haut so gedreht und gesagt, wenn du auf meine Seite kommst, ich bring dich um. Deshalb, die Taktik kann ja nicht funktionieren, wenn du so ein Ding, also Borowka sowas macht und der Andy Möller hat der Schiss gegen ihn zu spielen. Und deshalb sagen wir so, der Taktik stimmt immer wieder in die Kabine. Sobald die über diese Linie ins Feld gehen, also wenn die gut spielen, hören sie alles. Wenn die schlecht spielen, ich höre nichts, was haben sie gesagt?
Eben, so ist er dann dem Borowka ausgewichen und er hat auch dich als Trainer nicht gehört, also eine Win-Win-Situation für ihn, hat er clever gemacht.
Der hat gehört, aber der wollte nicht gegen Borowka da auf der Seite spielen.
Wenn Möller einfach entscheidet, er geht nicht auf die Seite von dem Gegenspieler, gegen den er nicht spielen will, musst du ihn dann als Trainer nicht rausnehmen, in dem Fall Andy Möller auswechseln?
Das ist es, ja, aber ich wusste, sagen wir so, der Andy war immer ein Garant, also für 1-2 Sprints, wenn das wenn das bei der Mannschaft überhaupt nicht läuft. Also zum Beispiel, der Oberbein schickt den so, dass er allein vom Tor kommt und dann kannst du nicht auf so eine verzichten, weil er so wichtig für die Mannschaft ist. Aber wenn, also sagen wir so, du erfährst ja später, was da im Spiel gekommen ist. Da gibt's ja wahrscheinlich noch viele Anekdoten, die ich ja nicht, aber überhaupt nicht gehört habe. Gell?
Aber der untergräbt ja deine Autorität. Also für dein Standing als Trainer muss man vielleicht an so einer Stelle einen Spieler, auch wenn es der Beste ist, auswechseln, oder nicht?
Es kann sein, ja, wenn das nicht läuft, aber bei uns ist er gelaufen, ja, und deshalb also konnte man nicht so, also sagen wir so viele Dinge, also über meine Autorität, also erzählen oder andere. Wenn ich dir also erzähle jetzt, also dass der Kalmund, der trifft mich also vor 6, 7, 8 Jahren, also, Scheiße, wir haben Fehler gemacht, also dich also irgendwo zu feuern. Sag mal, Kalli, bist du denn bekloppt jetzt? Jetzt erzählst du mir von 20 Jahren, dass du mal Fehler gemacht hast, gell? Und damals hast du mich weggeschickt, das gibt's ja gar nicht, du. Aber es gibt's ja immer wieder, wenn die Spieler jammern und die haben mich geholt, weil die also nicht so hart trainiert haben, gell? Und ich war immer, so wie ich selbst trainiert habe, war immer die erste, wenn wir also gelaufen sind und immer die erste beim Training und letzte, der aus der Kabine kam, so habe ich also die Mannschaft auch trainiert. Heute, muss ich dazu sagen, gab es ja so diese medizinische Untersuchungen, Laktat und sonstige, und dann wusste man überall zum Beispiel, dass man mit einigen Leuten nicht so hart trainiert, zum Beispiel mit dem Oberbein. Mit dem Oberbein, wenn du also die Woche die hart trainiert hast, der bringt dir am Samstag gar nichts. Gell? Und dann erzähle dir also, der sich immer ärgert, wenn ich erzähle. Ein Rentner fragt den anderen, wie weißt du, dass der heute Freitag ist? Sagt er, der Oberbein ist zum Training gekommen.
Ja, genau, also solche brillanten Spieler, die müssen dann auch nur einmal die Woche
trainieren. Wollte ich dir mal sagen, aber der muss erklärt werden. Ich habe ja so auch den Rudi Feller und Ben Schuster einen Tag mehr zur Erholung gegeben, aber ich habe manchmal gesagt, der ist 35, Rudi Feller, der ist 34 und der kann nicht mal so laufen und tun wie ihr mit 22 und 23. Sonntag, Samstag war Spiel, Sonntag war Auslaufen, Montag war frei, für die war Dienstag auch frei. Erst am Mittwoch sind ins Training eingestiegen. Die Mannschaft muss wissen, und da muss der Erfolg da sein. Wenn der Erfolg nicht da ist, ja, du kannst ja nicht sagen, tut mir leid, die trainieren nicht, weil die meiste Geld hat für die Zweige, wenn man die andere da also vergleicht mit den anderen. Gell? Und dadurch, wenn das läuft, kannst du machen. Wenn das nicht läuft, hast du Pech gehabt.
Du hast den Kapitän grundsätzlich angesprochen. Hast du deine Kapitäne immer bestimmt?
Ich hab die immer bestimmt. Also die Leute, die mit der Leistung, also nicht nur im Spiel, sondern im Training auch gezeigt haben, dass sie immer wieder vorne, als die Nationalspiele waren, also als Superspieler bei der Mannschaft, die ich trainiert habe. Und dann habe ich also die 3, 4 und immer wieder also selbst gewählt, also wer für meine Begriffe Mannschaft in verschiedenen Momenten helfen kann.
Würdest du das auch heutzutage machen oder muss man da heute anders umgehen und eher von der Mannschaft den Kapitän bestimmen lassen?
Heutzutage, Vertrag gilt nicht, also Versprechung gilt nicht, ja, heutzutage wird schwer. Und die Mannschaft, also, es ist so stark im Moment, also, dass man sagt immer wieder, wie, ich kann ja so mir vorstellen, dass ich also 3 bis 5 Namen nenne und dann, dass die also da irgendwo einen auswählen. Aber ich werde kämpfen, also, den zu wählen, den ich sehe, weil sind so viele Leute, die denken, also, der kann mir helfen und dann gebe ich also ihm meine Stimme. Und das sind ja so da Dinge, die also ich bei diese Wahlen, also Geheimwahlen und sonst Wahlen, also, oder sie in eine Gruppe, die 5, 6 also sind und die wählen gerade den, der passt zu denen. Und deshalb, also, ich bin der Meinung, ich werde also nicht zulassen, dass die Mannschaft also einen Kapitän wählt. Sondern ich werde schon, wenn du 6 Wochen da vorbereitest, meistens ist 4 Wochen plus 1 oder 2 Wochen und siehst du schon auf dem Feld, wer das tut, wie das tut und dann kannst du die Sonne schon also, als Kapitän entscheiden.
Wenn wir gerade schon beim Stichwort Vorbereitung sind, hast du denn eine Übung, die härteste war, die in deinem Repertoire ist, die du immer gemacht hast in jedem Verein?
Also das ist also, wenn ich also da unten in Spanien bin, also, da sind die Düne, gell? Diese da waren also 80 bis 90 Döner, gell? Und da musste ich ja nicht also sagen, heute Abend ist ja um 11 Uhr Bettruhe, sondern sind schon um 10 Uhr ins Bett gegangen, waren so müde.
Ja, wie oft hast du da hochgescheucht?
Also 80 Mal, mindestens 80 Mal, gell? Und der Düne ist ja schon also mindestens 15, 20 Meter, gell? Und der Sand ist, also geht schon in die Knochen.
Haben die Spieler sich mal beschwert, dass es zu hart war?
Ja, also, aber sag mal so, die Spieler beschweren sich immer. Gell? Wenn ich nur denke an eine Situation, bei Ancelotti, bei ihren Spielern, haben zu wenig trainiert, haben sie also private Trainer genommen. Bei Nico Kovac haben sie zu viel trainiert und haben sich gemeldet, also bei der Uli Hoeneß und der Rummenigge gemeldet und gesagt, also, und dann Nico Kovac war weg. Also deshalb, also, die Spiele sind leicht verdorbare Ware. Da musst du aufpassen.
Also war das in deiner Zeit anders?
Nein. Also, ja, natürlich. Also sagen wir so, wenn ich nur denke an die Zeit und viele fragen mich, wie hast du also die ganze Kontinuität? Also, dass sich keiner da beschwert hat und dass keiner also irgendwas irgendwo war. Ich habe denen also gesagt, Erfolg. Erfolg war also mein Zeichen, weil jeder wollte in die Mannschaft rein. Jeder wollte nicht aus der Mannschaft raus. Und dann haben sie alles gegeben also, und gekämpft, also in der Mannschaft zu bleiben. Und die anderen haben gekämpft, in die Mannschaft reinzukommen. Und diese Ausgleich, also, dass man also immer wieder gewonnen hat und die anderen immer wieder gekämpft hat, hatte also die motiviert, die drinnen waren. Und andere haben sie auch motiviert, irgendwann mal in dieser Serie, wenn wir auch kommen, wenn wir auch gut spielen. Und das ist also das, was ich eben gesagt habe, jetzt, nachdem Eintracht die drei Granate verkauft hat. 70-75% ist ein Mannschaftsspiel und nur 25-30% ist ein Spiel, der Spieler spielt. Aber die anderen meinen, dass die also auch 70% ist eigenes Spiel und dann Haller spielt bei der West Ham nicht. De Jovic spielt bei Real Madrid nicht und Rebic hat eben vor kurzem bei Mailand also angefangen zu spielen und Tore zu schießen. Und deshalb, also Mannschaftsspiel bringt einen Spieler ganz nach oben, der nicht so gut ist, aber wie der gute Mannschaft ist auch gut. Oder schlechte Mannschaftsspiel bringt einen guten Spieler nach unten, weil der Mannschaft also schlecht spielt.
Jetzt hast du Nico Kovac bei den Bayern angesprochen. Haben die Spieler eine zu große Macht? Haben die zu viel Macht daran, dass auch du als Trainer gefeuert wirst heutzutage?
Jetzt haben sie ganz, ganz, ganz große Macht. Und besonders, wo ich also da aktiv noch war, wir haben immer aufgepasst, dass wir also nicht also drei, vier von einem Berater nehmen, weil die in einer Mannschaft können alles bestimmen. Dass derjenige, sagen wir so Mittelfeldspieler, kriegt keinen Ball, weil der Freund von denen musste auf diese Position spielen und deshalb also im Training schon die meinen aus, ohne das zuzugeben. Aber wir sehen schon, ja, also, und deshalb haben wir aufgepasst und die Spieler haben also jetzt im Moment wahnsinnige Macht, überall, nur nicht bei der Bayern. Der letzte Beispiel, Lewandowski, Real Madrid hatte nachgefragt wie Lewandowski, er wollte also dahin und dem haben sie gesagt, du kannst ja höchstens auf die Tribüne gehen, aber nirgendwo anders.
Also im Umkehrschluss heißt das, dass zu deiner Zeit, als du aktiver Trainer warst in der Bundesliga und so weiter, dass die Spieler da keinen Anteil an deinen Entlassungen hatten? Kann man das sagen?
Sagen wir so, es kann sein, also wenn sich die zwei, drei, also über den Übungen, also sagen wir so, beschweren und wenn sich ein oder zwei und die Gruppe von 3, 4, 5, 6 Leute sagen, du hast ja recht, also die machen nicht mehr wenige, ohne zuzugeben, dass sie gegen Trainer spielen. Aber wenn du jeden Tag beim Training machst wenige, dann ist er Sicherheit schon am Samstag beim Spiel, da ist er Sicherheit bei Mittwoch beim Spiel oder wenn es diese englische Woche gibt ja so. Und dadurch also ist immer mehr und mehr und dann irgendwann mal bist du also derjenige, der dran schuld ist, dass die Mannschaft nicht funktioniert. Und die Spieler werden nie zugeben, weil er, wenn er gibt, dass er gegen Trainer spielt, der ist ja schon direkt also gefeuert. Gell? Aber dass die immer wieder wenige machen und dass die wenige am Samstag zeigen oder Mittwoch zeigen, das ist, das stimmt schon. Gell? Und das ist nicht von ungefähr. Kommt ein neuer Trainer, auf einmal funktioniert. Warum? Weil diese 30%, also 25-30%, die sie nicht gemacht haben beim alten Trainer, müssen die also beim neuen Trainer machen, weil also, wenn der Stammplatz raus, weg ist, ja, dann also sind die Prämien da und die ganze, und dann, wenn ich also denke an das, den ersten Mal habe ich erlebt bei Kalmund, dann ist also eine Prämie, ein Grundgehalt, eine Prämie und Anlaufprämie. Und wenn du nicht also Trainer bist, also kriegst du nur die Grundgehalt, also eine Prämie bei gewonnenem Spiel oder Anlaufprämie gibt's ja nicht. Und auf einmal kommst du nach Hause und eine Frau gibt dir schon mal so zu hören. Was meinst du denn? Wie meinst du denn? Wieso tust du nicht, dass du dann irgendwann mal mehr in den Training machen, dass du in die erste Mannschaft spielst, sonst mit diesem Geld überleben die nicht mehr.
Also würdest du ganz klar sagen, die Spieler können gegen den Trainer spielen?
Ja, also, ja schon. Also, das ist also, sagen wir so, besonders, wenn sich eine Gruppe bildet. Also, die Gruppe ist ja, und du merkst ja nicht, ich muss ja dazu sagen, also, meine letzte Jahr bei der Leverkusen, gell, ich habe nicht gemerkt, dass eine Gruppe war für die Schuster und eine Gruppe war für die Rudi Völler. Und waren wir in Amerika, und die zwei fast haben sich also zusammengeschlagen. Dann habe ich ja gemerkt und dann musste ich ja schon so sagen, ja, Steppi, pack den Koffer. Du kannst ja nicht also hier also zwischen die zwei Gruppen regeln. Und dann mein Job war weg.
Gab es da keine Chance zwischen den zwei Streithähnen da zu vermitteln? War es zu schwer?
Nee, also sagen wir so, es gab ja so sehr viele Situationen, gell? Zum Beispiel, wo zum Beispiel der Kirsten sagte, also der Schuster spielt mich nicht an, gell? Und ich lade Schuster und Kirsten und sage, ja, sag sie jetzt was also zu dem Ben Schuster, was du sagst. Sagte, ja, du spielst mich nicht an. Sagte, ja, ich sehe dich nicht, du bewegst dich so schlecht. Und also, ich habe gesagt, und siehst du jetzt, ich kann dir nicht helfen, gell? Du musst dich besser bewegen und dann kriegst du die Welle.
Was würdest du sagen, wenn das in der Bezirksliga, in der Kreisligamannschaft passiert, dass es da auch diese zwei Streithähne gibt? Was macht man da als Trainer am besten?
Du musst ja sofort reagieren, gell? Dass du nicht also den Dirigentenstäbchen aus der Hand verlierst. Ja? Weil also durch diese kleine, die man also Vorfälle, die man nicht merkt, also kommt ja also die große Krise. Aber dann, die Krise kommt immer wieder, wenn die Ergebnisse nicht kommen, gell? Und deshalb also, muss man schon klären, dass man also die Ruhe im Training hat. Wenn man schon nicht in den Ruhe im Training hat, dann also geht einer und grätscht den anderen da und dann sagt, ja, aber ich muss kämpfen. Die immer wieder haben eine Entschuldigung, die man also einmal akzeptiert, aber viel, viel, viel offener so akzeptiert nicht. Weil sieht man schon, dass ich also rächen will und deshalb also ist für die Mannschaft nicht gut. Besonders wenn das also in einer Situation ist, wo man jetzt so oft also gewinnt.
Und wenn du eben Amateurtrainer bist und eigentlich normalerweise ja weniger gefeuert wirst oder weniger schnell als ein Bundesliga-Trainer, der ja sofort und so viel und so schnell wie möglich Erfolg haben muss, was würdest du dem Amateurtrainer raten in so einer Situation? Mal einen von denen auch suspendieren dann, obwohl es natürlich beides mutmaßlich auch Führungsspieler sind?
Ja, du kannst ja nicht so suspendieren, weil irgendwann mal kommen 3, 4, 5 verletzte Leute und du brauchst den, den du suspendiert hast und kannst du nicht zurückgreifen. Aber ist ja viel leichter in der Amateurliga zu trainieren als in der Bundesliga, weil jeder von denen hat ja so sichere Job und also Fußball spielt er nebenbei. Und du kannst ja mit denen machen, was du willst. Du kannst sie nicht also irgendwo mal aus der Ruhe bringen, weil die wissen schon, da verdiene ich ja mein Geld bei der Versicherung oder bei der Bäckerei oder was weiß ich wo. Gell? Und dann im Training mache ich das so und das, was ich machen kann und will. Aber mein Dings, also in der Bundesliga, gell, der hängt da also so viel von dem Spiel, von dem Training. Sein Vertrag läuft aus, zum Beispiel ist er nur UEFA-Pokal oder Champions League-Spiele, der spielt nicht, also und ärgert sich, Nationalmannschaft und sind so viele. Und diese Spieler sind viel sensibler in der Bundesliga, weil es einige Jobs, die sie machen und die sie machen müssen, als also die in der Amateurliga. Und deshalb sage ich so, ich habe immer wieder so gemacht, also wenn du schon irgendwo merkst, dass der für das nächste Jahr nicht also funktioniert in deiner Mannschaft, dann musst du also langsam erst, wenn also der Platz, den du erreicht ist, und dann irgendwann mal April, Ende April und Mai sagt er, ja, jetzt kannst du gehen. Aber es gibt ja noch andere Dinge. Also die meisten Vereine hängen von dem Geld, das sie verdient haben. Also deshalb also den Spieler, wenn der suspendiert, sagt er die andere auch, ach, wie soll ich mit dem, der schon suspendiert ist, mir macht er auch Probleme. Und deshalb also man in der letzten Instanz sagt man so, ich will den oder ich suspendiere den, aber sonst, man hält immer wieder, solange das so funktioniert, bis Ende der Saison und sagst du also zu dem Manager, 1, 2, 3, 4, 5, weg, also ich kann mit denen, ich will mit denen nicht, weil die haben nichts gezeigt und die bringen nur die Mannschaft durcheinander.
Was würdest du sagen im Gespräch mit den Spielern, also eben bleiben wir beim Stichwort Mannschaftsführung, was ist dein wichtigster Tipp, den du vielleicht für Amateurtrainer hast, wie man im Gespräch mit den Spielern seine eigenen Ziele, die man als Trainer hat, umsetzen kann, auch wenn die Spieler vielleicht genau das Gegenteil erhoffen oder erwarten?
Es ist ja wichtig, dass du immer wieder so geradlinig bist, ja so. Dass die wissen, dass die also irgendwo, wenn sie zu spät kommen, bestraft werden, wenn sie das machen und da werden die also belohnt. Und nicht, dass du irgendwo einen bestrafst du und der andere, weil er so gut und weil er so wichtig für die Mannschaft ist, da machst du nicht. Und dadurch also schon entwickelst du eine Atmosphäre, die du also auch also verloren hast. Also. Und deshalb also erstmal, du musst ja deinen Charakter zeigen und du musst ja, also, es gibt ja so viele Trainer, gell, die also eher auf der Bank sitzen, gell. Und dann also, wenn die Publikum, das Spiel läuft nicht und der Publikum irgendwo, die gehen raus und erzählen das und jenes. Und wenn die wieder auf die Bank kommen und sagen, nee, das habe ich ja gesagt, aber nee, so mach so, wie wir so in die Kabine besprochen haben. Also die zwei Meinungen in diese 2 oder 3 Meter. Gell? Und deshalb, also die Spieler merken alles. Gell? Du kannst ja irgendwo nicht erzählen, so Unwahrheit bei einem und dann Unwahrheit bei der anderen, weil die treffen sich immer wieder und die erzählen, was einer den anderen gesagt hat und dann bist du so entpuppt und sagen dir schon Bescheid, also indem du also irgendwo, entweder öffentlich oder was weiß ich, also irgendwo in die Kabine oder bei dem Spiel oder sagen wir in 4 Augen im Gespräch sagen die, ja, aber sie sagen so oder so, irgendwo müssen sie eine gerade Linie haben.
Peter Neururer hat uns in diesem Podcast gesagt, dass die Spieler das gar nicht so wirklich wahrnehmen, was du als Trainer an der Außenlinie machst. Wie war da deine Erfahrung? Macht es mehr Sinn, als Trainer ruhig zu bleiben, vielleicht nur auf der Bank zu sitzen oder da wie Klopp und Co. irgendwie so ein bisschen den Affen auch zu machen?
Also ich sag mal so, ich verstehe auch nicht, ich war immer einer, der so sehr ruhig an der Linie war und dann habe ich mich nur geärgert, weil ein oder andere nicht das also gemacht hat. Ich habe ja schon also mit der Borowka schon mal das, weil ich nicht wusste, warum irgendwo spielt er nicht auf der Seite, sondern geht auf die andere Seite. Und also alles, was du gut also als Belohnung zum Spieler sagst, der hört, wenn du irgendwo dann beschimpfst oder irgendwas mit anderen Worten sagst, also der nicht also mag, dann also verstehen sie nicht. Und deshalb, ich habe nie, also mir wurde also den Herzschlag gemessen. Ich habe immer wieder zwischen 90 und 100, gell? Die anderen haben 150, 170 oder so. Ich habe mich nie aufgeregt, weil der Trainer muss sich konzentrieren an das, was er machen will. Jetzt, also heutzutage gibt es ja so diese iPad und Computer und ich sehe schon, dass die mal gucken, gibt es ja so die Spiel analysieren und da sagst du die Minute 9, die Minute 15, die Minute 30, die Minute D und wenn du in die Kabine kommst, dann gerade auf dem Weg zu der Kabine hast du schon die Situation geguckt, die du nicht richtig gesehen hast und da sagst du das oder jenes, aber was mir also zum Beispiel also aufgefallen ist und was ich also sehr gut finde, zum Beispiel den Guardiola, der konnte also mit der Viererkette spielen, wenn er also irgendwo Ergebnis stimmte. Er konnte also mit der Dreierkette dahin spielen und immer wieder dieses System, nicht nur zwei oder drei Spiele, die du einwechselst, sondern wenn du das System veränderst in der Sekunde, wo es nicht so gut läuft oder gut läuft für dich, veränderst du das System, das zu verteidigen, dann also kannst du Spiele gewinnen. Und ein oder zwei Spiele, die du eingewechselt hast, also bringen nicht viel, besonders weil es gibt ja Spiele, die nie so gut gespielt haben, wenn die auf der Bank sitzen. Und da gibt es ja Spiele, die sich ärgern, dass die auf der Bank sitzen. Und dann du schmeißt den rein und dann musst du in 10 Minuten oder 5 Minuten zeigen, was die anderen 70, 75 bekommen haben. Und die sind nicht einverstanden und mit so einem Kopf, wenn die reingehen, dann bringen sie nichts. Aber wenn du das System umstellst, also gerade da, wo der Gegner also gut oder schlecht ist, dann also kann er besser funktionieren. Und da werde ich ja schon, also zum Beispiel, wenn eine das mit einer Mannschaft in den unteren Klassen, also Amateurfußball ist ja schwer, aber es kann ja so sein. Aber wenn du da oben bist und wenn du System wechselst, dann kannst du also bei Gegner also irgendwas für deine Mannschaft Positives rausziehen.
Aber auch in den Amateurmannschaften ist man ja oft auch in der Lage, zwei Systeme zu spielen. Und dann würdest du eben sagen, Systemumstellung ist wichtiger als Spieler aus- oder einzuwechseln.
Ja, das bringt das. Also ich sag's mal so, in den letzten 10, 15 Minuten, wenn du totale Pressing machst, also und der Mannschaft versteht. Also ich sag's mal so, ich muss mal so kurz erklären, wo ich Eintrag übernommen habe. Also da war immer wieder auch ganz oben geschrieben, launische Diva. Und ich wollte diese launische Diva irgendwo also ausradieren, dass die also eine Mannschaft, die jeden Spiel zwischen also 70% und 90% gibt. Und dann habe ich mir mal gedacht, also, ich habe bei keinem geguckt, gell? Aber sagen wir so, wenn jeder ein Spieler angreift, zum Beispiel ein Stürmer, erstmal bei mir musste also der Sechser, der Kapitän oder der Sechser sagen, jetzt sind wir alle zusammen, jetzt machen wir das zusammen. Der greift der Stürmer den Verteidiger an und bleibt noch 2-3 Sekunden. Der Verteidiger stoppe, spielt zu den linken Verteidiger und dann greift der nächste Stürmer und er bleibt 2-3 Sekunden. Entweder er spielt weiter oder knallt der Ball also Ball Richtung unserer 16er und mit der Dings, also gewinnst du Kopfball oder Zweikampf und da ist ja schon Ball in deiner Macht und dann spielst du zu denen, die schon am 16er stehen und dadurch also hast du wenig zu laufen und hast du mehr von denen Zweikämpfe und wenn jeder so klein bisschen Defensivarbeit macht, zusammengerechnet bei 10 Spielen ist ja genau das, was man also in einem Spiel braucht.
Da wir in diesem Podcast-Format ja in den Kopf des Trainers schauen, verrate uns doch bitte ganz konkret die Situation, die du angesprochen hast. Du stehst oder sitzt an der Außenlinie, bist eher ruhiger als so der Entertainer an der Seitenlinie. Was geht dir da im Kopf vor während des Spiels? Was genau denkst du? Was geht durch deinen Kopf?
Also wenn du nicht alles im Training ausprobiert hast und wenn du nicht also das also Mannschaft traust, dass sie das tut, bitte tu das nicht. Ich habe alles im Training probiert, ich habe deshalb ganz ruhig dahin gesessen, weil wenn du sagst, du musst ja links, du musst ja rechts und du bringst ja nur die Mannschaft durcheinander. Aber wenn jeder seine Aufgabe kennt, dass er so 3 Sekunden bleibt nach dem Abspiel, Ball vom Gegner, da bleibt der 3 Sekunden, dass der Ball wieder nicht zurückkommt und dass der eine zwischen die zwei Stoppe da hin und her läuft und die Stoppe lassen sich kaputt und die anderen sagen, wir wissen überhaupt nicht, was du machst oder tust. Ich sag dir noch ein Beispiel. Wir haben also mit der Eintracht gegen Leverkusen gespielt, in Leverkusen und dann auf einmal bekomme ich ja so den Aufstellung von Leverkusen 5 neue Leute drin in die Mannschaft. Mit den 5 neuen Leuten in der Mannschaft kann er nicht also spielflüssig sein und gut sein, weil du nicht also 5 Leute ständig in diese Trainingseinheiten also trainiert, über Monate oder nur vor dem Training. Dann habe ich ja, da war den André Müller von Mainz und dann habe ich ja den Rat, Spielerrat geholt, sag mal, die können also nicht so gutes Spiel haben, weil die 5 neue Leute sind drin, durch Verletzung, durch rote Karte, durch gelbe Karte und was weiß ich wo. Und ich wollte also den Gründel für den Möller, also da, obwohl ich schon um 11 Uhr Mannschaft gesagt habe. Und gerade vor dem Aufwärmen, also um 3 Uhr. Gell? Und der Mannschaft sagte ja. Und dann habe ich dann den Möller gesagt, ja, du gehst jetzt raus. Und dann habe ich da Gründel rein und habe ich da 3-0 gewonnen. Aber das war irgendwo mein Gefühl. Du kannst ja nicht immer sagen, also die fünf Leute, die also jetzt reinkommen, mit denen funktioniert Mannschaft nicht. Es könnte sein, dass die fünf Leute irgendwo Stammspieler waren, die hat die nur für den Spieler so Ausruhe lassen und dann also mit den fünf Leute funktioniert das Spiel. Deshalb also, das war die andere also Beispiel und dadurch habe ich also jetzt Glück gehabt.
Aber es gibt ja durchaus diese Trainer, die an der Seitenlinie eine Art Kommentator sind und dann wirklich genau das sagen, was du gerade angedeutet hast, was du nicht sagen würdest. Ja, geh lang, spiel kurz, Hinterlauf, lass dich fallen. Und ich möchte gleich nochmal wissen, wir reden gleich im zweiten Teil dieses Podcasts weiter über genau diese Thematik. Wir gucken dir nochmal in den Kopf des Trainers und wollen genau wissen, was du, lieber Steppi, in der Situation denkst, wenn du eben nicht den Kommentator machst und sagst, geh kurz, lauf lang, Hinterlauf, mach das und das, sondern was du denkst. Das eruieren wir gleich in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank an Steppi. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie bleiben dabei, auch bei der nächsten Folge von Im Kopf des Trainers.
Wenn der eine, der das gehört hat, Meister wird, Prämie kommt zu mir auch.
Unbedingt. Steppi@steppi.de.
Ich gucke mir gerade, wer auf deiner Liste steht, wer alles guckt ja so. Und dann passe ich auf, wo die spielen. Und welche Liga, und dann gucke ich mir das genau an.
Und dann wirst du noch deren Manager. Ja, perfekt, super.
Soll ich was sagen, also ja, Berater.
Berater, genau, super, schönes Schlusswort. Dann danke bis hierhin und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit Steppi Stepanovic. Danke, bis zum nächsten Mal.
Steppi macht happy.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de